Meine lieben Geschwister, ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein darf, unverhofft. Als Rainer mir angerufen hat, ihr bräuchtet noch jemand, hatte ich spontan zusagen können, weil ich dieses Wochenende noch frei war. Und ich habe mir dann gleich überlegt, über was soll ich an diesem Abend, respektive an diesem Sonntagmorgen sprechen. Und da kam mir dann ganz spontan Hiob 29 in den Sinn, ein einmaliges Kapitel. Aber es geht nicht nur um Hiob 29, es geht um Hiob als Ganzes über sein Leben. Und je mehr ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich gestaunt in diesen letzten zwei Wochen, was uns dieser Mann zu sagen hat. Aber zuerst möchte ich noch kurz beten. Geliebter Vater, ich danke dir für dein wunderbares Wort, das uns immer wieder Freude bereitet, das uns so bereichert. Ich danke dir auch für diesen Abend und segne du jedes Einzelne hier im Raum. Segne dein Wort. Amen. Hiob ist ja in einer ganz besonderen Weise ein wunderbarer Christusdarsteller, wie wir noch sehen werden. Er hatte ein sehr, sehr schweres Schicksal und mit diesem schweren Schicksal hat sich wahrscheinlich schon jeder hier im Raum ein Stück weit beschäftigt. Man sagt ja auch im Volksmund, man redet ja auch da von einer Hiobsbotschaft und das hat seine Gründe, denn eine Hiobsbotschaft ist immer eine sehr schlechte Botschaft. Doch sein Leben war nicht nur schwer, es gab in seinem Leben auch sehr schöne und erfüllte Zeiten. Gott hat ihm beides gegeben, ein Leben im Überfluss, in der Freude und eine Zeit des unsagbaren Leidens. Wenn wir eine Anfechtung Satans mit einem feurigen Pfeil vergleichen würden, was ja auch nicht ganz unbiblisch ist, aber wenn ich jetzt das einmal so nehme, eine Anfechtung Satans ist ein feuriger Pfeil. Wenn wir das so sehen würden, so kann der Schicksalsschlag des Hiob mit einem Trommelfeuer oder mit einer Maschinengewehrsalve verglichen werden. Der frontale Angriff Satans kam bei Hiob auf allen Ebenen. Er hat keine Ebene ausgelassen. Auf allen Ebenen, und das ist grauenhaft. In einer grauenhaften Perfektion wurde absolut jeder Bereich im Leben des Hiob getroffen. Jeglicher Besitztum wurde ihm weggenommen. Er verlor alle Kinder. Seine Frau rät ihm, sich von Gott loszusagen. Er verlor die Gesundheit und jegliches Wohlbefinden. Er verlor die Ehre und das Ansehen. Sein Leben bestand damals fast ausschließlich aus Schmerzen und Nöten oder nur aus Schmerzen und Nöten. Es gab gar nichts, das sein Leben aus menschlicher Sicht noch lebenswert gemacht hätte. Sterben wäre eine Erlösung gewesen, doch auch dies blieb ihm verwehrt. Wenn wir uns daran erinnern, wie es ging, diese Schicksalsschläge, da passierte etwas und Satan organisierte es so, dass immer einer überlebte und dass dieser eine zu Hiob kam und Hiob die Botschaft mitteilte und kaum war er fertig, kam sofort der Nächste. Also es war ein richtiges Trommelfeuer. Unglaublich. Unheimlich. was hier unser Gott dem Hiob zugemutet hat. Alle Menschen wandten sich von ihm ab und die wenigen Freunde, die ihm noch blieben, konnten ihn nicht wirklich trösten. Im Gegenteil, sie waren irgendwie davon überzeugt, dass es im Leben des Hiob eine verdeckte Sünde gab, weil das Leiden des Hiob sonst keinen Sinn ergeben würde. Sie konnten sich keinen Reim daraus machen, sie konnten sich nicht vorstellen, warum Gott so etwas zulassen könnte, wenn da alles in Ordnung wäre. Und nun komme ich zum schlimmsten Punkt. Das Schlimmste von allem war die Tatsache, dass Gott schwieg. Ich denke, das hat Hiob am allermeisten zugesetzt. Gott gab ihm keine Erklärung, er meldet sich einfach nicht. Gott vermittelt Hiob das Gefühl, als wenn er ihn vollends verlassen hätte. Auch hier ein Bild auf unseren Herrn Jesus Christus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Leib, Seele und wahrscheinlich auch der Geist des Hiob wurden gleichzeitig in eine solche Enge hineingeführt, dass es die Grenze des Belastbaren, menschlich gesehen, eindeutig überschritt. Die Geschichte Hiobs zeigt uns auf eindrückliche Weise, dass die Leiden nicht nur auf Sünde oder auf Fehlverhalten zurückzuführen sind. Es gibt ja immer wieder Geschwister, die meinen, vor allem in charismatischen Gemeinden, wenn da ein körperliches Leiden da ist, dann fehlt es entweder am Glauben oder dann ist hier eine Sünde vorhanden oder irgendetwas und darum leidet der Bruder, darum leidet die Schwester. Wir wissen, dass das nicht so ist. Allerdings ist es, kann es so sein, denn wir lesen in der Offenbarung auch von jemand, der eben nicht Buße getan hat und deshalb aufs Krankenbett gefesselt wurde. Es kann sein, aber es muss nicht, wie uns das die Geschichte Hiobs ganz eindeutig zeigt. Die Ursache seines Leidens ging hier auf Gott zurück. Gott hatte, als die Söhne Gottes versammelt waren, um seinen Thron und Satan dann in ihre Mitte kam, hat Gott, ich sage jetzt einmal menschlich gesehen, nicht ohne Stolz gesagt, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob, wie er das Böse meidet, wie gottesfürchtig er ist. Und Satan konnte ihm nicht eines entgegnen. Das ist sehr erstaunlich. Weil der Chefankläger heißt ja Satan. Satan ist der Verkläger der Brüder und er beobachtet sehr genau, was die Menschen tun. Und wenn er etwas findet, nur etwas, dann kann er das schon vorbringen. Doch Satan wusste nichts. Hier zeigt sich auch die Souveränität Gottes. Er wollte sich mit dem Leiden, durch das Leiden des Hiob, wollte er sich in der Unsichtbarkeit verherrlichen. Natürlich hatte das auch den Nebeneffekt, dass Hiob in dieser schweren Zeit noch etwas dazugelernt hat. Es ist ja nicht so, dass das für Hiob völlig, wie soll ich sagen, sinnlos war, sondern er hat auch da noch etwas dazugelernt. Aber sein Leiden kam nicht infolge irgendeiner Sünde. Bei Hiob geschah etwas, das in den Augen der Menschen eine absolute Katastrophe war. Die Menschen kannten Hiob sehr gut. Und wir werden noch sehen, was Hiob für ein
gewaltiger Mann war. Sie kannten ihn gut und sie haben das natürlich alle mitbekommen, was mit diesem Mann geschehen ist. Und es war für sie wahrscheinlich unbegreiflich, in welch tiefe Katastrophe Gott diesen Mann hineingeführt hat. Doch in der Unsichtbarkeit, in der Engelwelt, war dies ein ganz gewaltiges Ereignis. Die Unsichtbarkeit staunte über das Ausharren Hiobs. Sie staunte über die innere Kraft, mit der er das Ganze ertragen konnte. Letztlich war es die Auferstehungskraft Gottes, die hier in Hiob wirksam wurde, ohne dass er es selber bemerkt hätte. Aber es war etwas ganz Gewaltiges, wenn dann diese Unsichtbarkeit mitbekommt, dass dieser Mann trotz diesem Gottverlassensein, trotz diesen Schmerzen und diesen Nöten einfach daran festhalten kann: ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß es. Nicht nur das Ausharren Hiobs ist eine ganz erstaunliche Angelegenheit, nein, auch sein Leben davor versetzt uns in eine Bewunderung, wenn wir das ein bisschen studiert haben. Als sich mein Großvater näher mit dem Leben Hiobs auseinandersetzte und erkannte, welches Format dieser Mann hatte, machte er folgende Bemerkung. Er sagte: Ich fing an, diesen Mann zu beneiden. Man stelle sich das vor. Plötzlich hat mein Großvater erkannt, da dieser Mann, der hatte etwas, das war so gewaltig, dass man diesen Mann nur noch beneiden konnte, nicht wegen seinen Leiden. Das ist klar, diese Leiden des Hiob wünscht sich niemand. Aber das, was dieser Mann hatte, bevor er litt, war ganz gewaltig. Das Außergewöhnliche dieses Mannes war vor allem sein innerer Reichtum. Er hatte ja auch einen äußeren Reichtum, der war beachtlich, der war sehr, sehr groß, aber er hatte vor allem auch einen inneren Reichtum. Und dies wird vor allem im 29. Kapitel deutlich, über das ich heute Abend und morgen sprechen möchte. Wir schlagen auf Hiob Kapitel 29. Bevor ich bei Vers 1 beginnen möchte, will ich zuerst den Vers 6 lesen. Eine Aussage des Hiob, diese Aussage lässt uns ein wenig diesen Reichtum erahnen, den er hatte. Als meine Schritte sich in Dickmilch badeten und der Fels neben mir von Öl, mir Bäche von Öl ausgoss. Der hebräische Begriff für Dickmilch finden wir eigentlich nur an 7 oder 8 Stellen, wobei er als Dickmilch nur einmal übersetzt wird. An den anderen ist dieser Begriff, wird er in der Elberfelder mit Glut übersetzt, mit etwas Heißem. Bruder Bader übersetzt es mit Erhitzten. Also er macht dann die Bemerkung, vermutlich wasserwarmer Quellen. Es ist noch schwierig genau zu übersetzen, was jetzt gemeint ist, weil dieser Begriff nicht sehr oft vorkommt. Auf jeden Fall, wenn es die warmen Wasserquellen sind, dann werde ich daran erinnert, wie ich einmal in der Türkei an einem Ort, wo es so warme Quellen gab und so Kalkterrassen, war ein sehr erstaunlicher Ort, da konnte man im Winter, wo es kühl war, konnte man mit ohne Schuhe barfuß in diesen Bach gehen, und das war eine wirkliche Wohltat, wenn man so mit den Füßen in einem warmen Wasser gehen konnte. Und ich weiß nicht, ob das hier gemeint ist. Auf jeden Fall darf hier gesagt werden, dass Hiob in einem wohltuenden Segen wandeln durfte. Wohin Hiob auch seine Schritte lenkte, er wurde mit Reichtum und Segen umgeben. Die symbolische Bedeutung vom Felsen kann klarer definiert werden. Der Fels wird sogar von unserem Apostel Paulus ausgelegt in 1. Korinther 10, Vers 4. Da spricht er oder schreibt er folgenden Satz: Und alle denselben geistlichen Trank, also es tranken alle denselben geistlichen Trank, den sie tranken aus dem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Also der Fels, ein Symbol auf den Christus, auf den Messias, auf diesen wunderbaren Gottessohn, der mit einer Festigkeit dasteht und der eine Grundlage ist für jeden, der bauen will. Jesus vergleicht ja den klugen Mann mit einem Mann, der sein Haus auf einen Felsen baut. Und wer auf die Worte Jesu hört, der baut auf einen Felsen. Also der Fels ist Christus. Beim Öl ist es nicht ganz so eindeutig, doch die meisten Ausleger sehen beim Öl eine Darstellung des Geistes. Eine Bibelstelle, die eine solche Auslegung klar bezeugt, finden wir nicht. Es gibt jedoch einige Stellen, die ein Indiz für eine solche Auslegung sind. Wir kennen die Bibelstelle aus 2. Petrus 1, Vers 19. Das prophetische Wort ist eine Leuchte, und damit eine Leuchte oder eine Lampe leuchten kann, braucht es Öl. So braucht es auch für das Verständnis des prophetischen Wortes ebenfalls Geist. Also man kann das prophetische Wort lesen, die Menschen können die Offenbarung lesen, sie können die Endzeitreden eines Herrn Jesus lesen oder den Propheten Daniel, aber wenn es ihnen der Geist nicht offenbart, dann tappen sie trotzdem im Dunkeln. Es braucht also Öl, es braucht Geist. Als David mit Öl gesalbt wurde, das lesen wir in 1. Samuel 16, Vers 13, kam der Geist Jahwes über David in dem Augenblick. Und das Öl ist dem Haupte zugeordnet gemäß Psalm 23, Vers 5. Also dürfen wir aus diesen Gegebenheiten dürfen wir eigentlich klar ersehen, dass es sich beim Öl um eine Darstellung des Geistes handelt. Eine mögliche Auslegung dieses Hiob-Wortes dürfte wie folgt lauten: Christus, der Fels neben Hiob, ergoss Ölbäche und somit eine Fülle des Geistes. Dieser Mann bekam eine Fülle des Geistes. Und diese Aussage lässt uns erahnen, wie groß der innere Reichtum von Hiob war. Durch die Bäche oder Ströme des Geistes wurde Hiob geradezu mit geistlicher Weisheit und Erkenntnis überschüttet. Von Jesus lesen wir prophetisch in Jesaja 11, Vers 2: Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Dieser Geist hat auf dem Herrn Jesus geruht und wir sehen hier, dass auch der Herr Jesus, er hatte die Fülle des Geistes. Und ich glaube, es gibt nicht viele Gläubige, die auch nur annähernd eine Ahnung von dieser Fülle des Geistes haben. Eine solche Fülle befähigt die Menschen zu übernatürlichen Leistungen, zu Leistungen, die der normale Mensch nicht vollbringen kann. Dies wird nur schon an der Tragfähigkeit des Hiob deutlich. Also diese Tragfähigkeit, die der Hiob hatte, war einmalig. Natürlich, man spürt aus den Aussagen des Hiob, wie er oft am Leben verzweifelte, weil er sich verlassen fühlte, weil er nicht verstanden hat, warum Gott ihm keine Antwort gibt, warum Gott ihm nicht sagt, weshalb dieses Unheil über ihn gekommen ist. Das geistliche Kaliber eines Hiob wird in kaum einem Kapitel so deutlich wie in diesem 29. Wenn wir diese beeindruckende Beschreibung lesen, dann dürfen wir uns auch gleichzeitig daran erinnern, dass Hiob eben ein wunderbarer Christusdarsteller ist. Ich lese ab Vers 1. Und Hiob fuhr fort, seinen Spruch zu erheben und sagte: O, dass ich wäre wie in den früheren Monaten, wie in den Tagen, da Gott mich behütete. Hier sehen wir, dass das Leiden des Hiob schon einige Monate dauert. Er redet von den früheren Monaten. Hiob sehnt sich zurück nach der Zeit, wo Gott ihm so vieles geschenkt hat. Oh, wie schön war es damals, als Gott mich behütete, als ich mich in ihm bergen konnte und er mich von allen Seiten umgab. Aber jetzt bin ich zerschlagen und ich suche Schutz und Trost. Ich suche seine Gegenwart und er verbirgt sich einfach vor mir. Er lässt sich von mir nicht mehr finden. Früher hatte ich doch so eine tiefe Beziehung zu meinem Gott und jetzt kann ich alles anwenden, was ich will. Ich kann mich noch so konzentrieren, ich kann mich noch so anstrengen, wie ich will. Ich kann diese Beziehung nicht mehr herstellen. Das ist etwas vom Schwersten, das uns Gläubige manchmal trifft, dass wir manchmal denken, es ist nicht mehr so wie früher. Diese innere Verbindung. Irgendwas fehlt und man sucht nach einem möglichen Grund. Man überlegt sich, liegt es daran, dass ich einen Fehler gemacht habe? Ist irgendetwas in meinem Leben nicht in Ordnung? Und ich denke, wir müssen danach fragen, denn es ist möglich, dass etwas nicht stimmt. Aber es kann auch sein, dass der Grund dieser gestörten Beziehung gar nicht in unserem Fehlverhalten liegt, sondern es kann sein, dass uns Gott in diese Situation hineinführt, damit wir das Ausharren lernen, damit wir sagen können, und ich liebe dich trotzdem, mein Herr Jesus. Auch wenn ich jetzt nichts spüre von deiner Macht. Doch es ist jedes Mal ein Fragen. Jedes Mal, wir wissen, wir können nicht von vornherein sagen, wenn eine Beziehung zu Gott irgendwie gestört ist, kann es durchaus sein, dass etwas nicht mehr stimmt in unserem Leben. Das können wir nicht von vornherein sagen, dass es immer das Gleiche ist wie bei Hiob. Es geht darum, dass wir das versuchen zu ergründen, und ich denke, auch Hiob versuchte das zu ergründen. Er suchte und suchte und Gott ließ sich einfach nicht finden. Wir wissen, dass Gott immer gegenwärtig war und dass Gott den Hiob immer durchgetragen hat. Aber während seiner Leidenszeit spürte Hiob gar nichts mehr von dem. Plötzlich ist alles finster und er sieht nirgends ein Licht und es lässt sich auch kein Licht finden. Auch wenn er noch so sucht, auch wenn er sich noch so anstrengt. Ja, die Beziehung zu Gott, die wir haben dürfen, ist immer ein Geschenk. Ist uns das bewusst? Ist immer ein Geschenk. Wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben dürfen, es ist immer ein Geschenk. Es ist nicht unser Verdienst. Er muss es schenken. Viele oder wahrscheinlich jeder Gläubige und jeder Mensch erlebt solche Zeiten und Zeitabschnitte und gerade diese Abschnitte sind die schwersten von allen. In diesen Zeiten fühlt die Seele vielleicht keinen Trost, sie ist einfach nur betrübt. Vielleicht kann die Seele den Zuspruch des Geistes ergreifen, wenn er sagt, sei gewiss, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken müssen. Vielleicht kann es die Seele fassen, manchmal kann sie es nicht. In solchen Situationen des Lebens bleibt der Seele oft nichts anderes übrig, als geduldig auf den Herrn zu warten, auf den Tag zu warten, bis der Herr das Schicksal wendet. Hiob fährt fort. Als seine Leuchte über meinem Haupt schien, als ich bei seinem Licht durch die Finsternis ging. Als Hiob hier durch Finsternis ging, da war immer sein Licht da. Und jetzt fehlt ihm das irgendwie. Wie ich war in den Tagen meiner Jugend, als über meinem Zelt Gottes Rat waltete, als der Allmächtige noch mit mir war, meine Söhne mich umgaben. Man kann hier auch übersetzen, als das Geheimnis des Gottes auf mein Zelt zukam. Da war ein Geheimnis Gottes, das kam auf sein Zelt zu. Er durfte etwas erahnen von diesem Geheimnis oder es vielleicht sogar erfassen. Was für ein begehrenswerter Zustand, wenn der Rat Gottes oder das Geheimnis über unserem Zelt walten darf. Wer von uns wünschte sich nicht ständig Gottes Rat zur Seite zu haben? Auch hier sehen wir, mit welchen Vorrechten Hiob beschenkt wurde. Von ihm lesen wir, dass er größer war als alle Söhne des Ostens. Diese Aussage bedeutet ja auch, dass die Söhne des Ostens in den Augen Gottes sehr groß sind, dass sie etwas Besonderes sind. Von Salomo lesen wir, dass er weiser war als alle Söhne des Ostens. Das heißt auch, dass die Söhne des Ostens sehr weise waren. Die hatten eine ganz besondere Weisheit. Aber Hiob war noch größer als sie alle. Aus dieser Aussage dürfen wir sehen, welches Format ein Hiob hatte. Auch wenn wir irdisch gesehen vielleicht nicht über diesen Rat verfügen und oft keine Antwort haben, so dürfen wir im Geiste doch überreich sein. In 1. Korinther 1, Vers 30 lesen wir, Christus ist uns gemacht zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Durch Christus haben wir die Möglichkeit, zur Erkenntnis seines Willens zu gelangen. Wir können seinen Willen erkennen und das ist auch ein ganz großes Gebetsanliegen des Paulus. ist uns das auch ein Gebetsanliegen, dass die Geschwister zur Erkenntnis seines Willens kommen, sich mit dem Willen Gottes eins machen. Hiob war von Söhnen umgeben und dieser Umstand betrachtete er als ein ganz besonderes Vorrecht. Er hatte ja mehrere Söhne, die ja dann alle umkamen. Welches Vorrecht dies bedeutet, das kann ich heute ein bisschen nachvollziehen, wenn ich mit meinen ja mehrheitlich erwachsenen Kindern schon über alle Themen sprechen kann. Es ist etwas Wunderbares, wenn wir am Tisch sitzen und wir können über jedes geistliche Thema sprechen. Es ist etwas Wunderbares. Und wenn man dann sieht, dass die einzelnen Kinder ganz unterschiedliche Fähigkeiten und Begabungen haben, jeder hat so seine Stärken, und wenn man selber mit etwas Mühe hat, dann ruft man den Sohn oder dann ruft man den anderen Sohn, und es ist einfach schön, man wird so wunderbar ergänzt. Man sieht natürlich noch mehr seine eigene Schwachheit, wenn man so Söhne und Töchter hat, die gewisse Fähigkeiten und Gaben besitzen, die man selber nicht hat. Aber es ist wirklich etwas Schönes. Ich werde dann auch immer wieder erinnert an die Aussage in den Sprüchen, wo es heißt, Söhne sind wie Pfeile im Köcher eines Helden. So kommt mir das manchmal auch vor, und das genieße ich im Moment unheimlich, dass ich einfach mit meinen Kindern über jedes Thema sprechen kann. Es ist wirklich sehr schön. Es ist für mich ein viel größerer Reichtum als irgendwelche irdische Reichtümer. Ich möchte diese Beziehung, die ich mit meinen Kindern habe, nie eintauschen mit noch so viel Geld. Es ist etwas Wunderbares. Es ist einfach ein Geschenk. Doch selbst diesen Reichtum wurde Hiob weggenommen, alle seine Kinder kamen um. Vers 6 hatten wir schon angeschaut, als meine Schritte sich in Dickmilch badeten und der Fels neben mir Bäche von Öl ausgoss. Dann Vers 7, ging ich durch das Tor in die Stadt hinauf, stellte ich meinen Sitz auf dem öffentlichen Platz auf. Sahen mich dann die jungen Männer, so verbargen sie sich, und die Greise erhoben sich und blieben stehen. Die Obersten hielten die Worte zurück und legten die Hand auf ihren Mund. Die Stimme der führenden Männer verstummte und ihre Zunge klebte an ihrem Gaumen. Gewaltig. Haben wir schon einmal einen solchen Mann gesehen, von dem man das sagen kann? Die jungen Männer versteckten sich. Weshalb? Fühlten sie sich zu gering, um einem Hiob zu begegnen? Fürchteten sie eine Ermahnung oder eine Zurechtweisung? Vielleicht merkten sie bewusst oder unbewusst, dass sie in der Gegenwart des Hiob ihr Leben verändern sollten, und das wollten sie noch nicht. Das ist jetzt eine Auslegung. Ich könnte mir es vorstellen. Aber uns Christen geht es doch auch so. Wir weichen manchmal der Gegenwart des Herrn aus. Wir verbergen uns vor der Gegenwart des Herrn, weil wir spüren, dass wir dann etwas ändern sollten, das aber nicht ändern wollen. Diese jungen Männer, die kamen mit Hiob zusammen, oder wenn sie mit ihm zusammenkommen, spürten sie, dieser Mann hat etwas, von dem ich lernen kann und wo ich vielleicht auch mich korrigieren lassen sollte. Die alten Männer erhoben sich und brachten dem Hiob größte Ehrerbietung entgegen. Hiob hatte bei den Ältesten und Weisen einen Namen, der seinesgleichen sucht. Ihm wurde höchste Anerkennung entgegengebracht. Und durch sein Leiden verlor er diese Anerkennung. Gott nahm auch diese Anerkennung weg. Und, liebe Geschwister, das ist ein nicht zu unterschätzendes Leiden, wenn uns Gott sämtliche Anerkennung wegnimmt. Anerkennung trägt durch ein Stück weit und wir werden motiviert und angespornt durch Anerkennung. Aber wie sieht es aus, wenn Gott uns sämtliche Anerkennung wegnehmen würde? Ich traue mich fast nicht, näher darüber nachzudenken, wie das sein müsste, wenn mir Gott alle Anerkennung wegnehmen würde. Von den Geschwistern, von der Familie, von den Nachbarn. Alles weg. Können wir uns das vorstellen, wie schwer das ist? Und es gibt Geschwister, die machen solches durch. Es ist ein enormes Leid. Nicht einmal die Obersten, das heißt die Stadträte, trauten sich ihm ein Wort zu entgegnen. Ehrlich gesagt, so etwas habe ich noch kaum erlebt. Oder wer kennt eine Person, bei der selbst ein Stadtpräsident oder ein Gemeinderat einfach schweigen muss, weil er ihm nicht entgegnen kann? Die heutigen Politiker, Gemeinderäte, Stadträte, die sind sehr redegewandt, die wissen schnell etwas zu antworten, auch wenn ihre Antwort nicht viel Sinn macht, aber sie wissen etwas zu sagen. Aber bei Hiob, da mussten alle schweigen. Natürlich gab es Diktatoren und Despoten, die jegliche Meinung gewaltmäßig unterdrückten, aber das steht in keinem Vergleich zu dieser Sache. Hier schwiegen die Obersten aus Ehrfurcht und Respekt. Vers 11. Hörte mich ein Ohr, so pries es mich glücklich, und sah mich ein Auge, so legte es Zeugnis für mich ab. Haben wir genau gehört, was hier Hiob sagt? Ich lese es noch einmal. Hörte mich ein Ohr, so pries es mich glücklich. Das Ohr. Wie geht das? Sah mich ein Auge, so legt es Zeugnis für mich ab. Haben wir schon einmal ein Ohr gesehen, das preisen kann, oder ein Auge, das Zeugnis ablegen kann? Was müssen wir uns darunter vorstellen? Das natürliche Ohr, da kann ich mir gar nichts darunter vorstellen. Ich kann mir bestens vorstellen, dass das natürliche Ohr ein bisschen wackeln kann, aber mehr kann es nicht. Zeugnis ablegen kann es nicht. Beim Auge ist es vielleicht etwas anderes. Wenn das Auge erfreut ist, dann strahlt es und dann sehen wir da etwas. Im geistlichen Bereich fällt mir aber dazu 1. Korinther 12 ein, wo Paulus die verschiedenen Geschwister als Leibesglieder oder Leibesorgane bezeichnet. Er sagt dabei, dass nicht alle Auge und nicht alle Ohr sein können. Aha, es gibt Geschwister, die sind Auge. Und es gibt Geschwister, die sind Ohr. Und es gibt Geschwister, die sind Hände. Es gibt Geschwister, die sind Füße. Und es gibt Geschwister, die sind Eingeweide. Und für mich ist das so ein schönes Bild, das Paulus hier gebraucht und was ja auch mit der Realität übereinstimmt, dass eben die vielen Geschwister eine unterschiedliche Aufgabe haben. Das Auge darf eigentlich, sollte mit nichts in Berührung kommen. Die Hand schon, aber die Hand ist blind. Die Hand, die hat keine Ahnung, was da hier abläuft. Und wenn ich manchmal Geschwister sehe, die einen wertvollen Dienst tun, indem sie auf die Straße gehen und den Leuten das Evangelium predigen, den Drogenabhängigen und sich mit ihnen solidarisieren, dann habe ich manchmal den Eindruck, das sind Geschwister, das sind Hände, die da eben hineingehen, auf die Leute zugehen, und dann gibt es Geschwister, die sind eben Auge, die versuchen, einen prophetischen Blick zu schärfen, versuchen auch eine Orientierung zu gewinnen in der heutigen Zeit. Und die haben nicht die Aufgabe, etwas anzufassen. Ich meine damit nicht, dass die Geschwister generell nicht das Evangelium predigen sollen. Wir sollen immer bereit sein, das Evangelium zu predigen. Aber es ist nicht ihre Hauptaufgabe. Und für mich ist es so schön, dass diese Aufgaben so unterschiedlich ist. Was mich aber immer wieder traurig stimmt, ist, dass die Geschwister mit den unterschiedlichen Aufgaben kaum Verständnis füreinander haben. Weil sie haben für sich erkannt, meine Aufgabe ist es, die Schriften zu erforschen und die Unterscheidung der Geister und die Leute zu warnen und zu machen und dies und jenes. Aber was die da machen da auf der Straße, ach ja, die interessieren sich nicht für das und jenes, und die sollten mal erkennen, was ich erkenne. Und umgekehrt, die auf der Straße denken, ach, die beschäftigen sich nur immer mit der Bibel und das Evangelium weitertragen, das interessiert die gar nicht, man versteht einander nicht. Ist sehr traurig. Und statt dass wir uns einfach freuen, dass andere Geschwister andere Aufgaben haben und dass wir einander brauchen. Ja, wenn es Geschwister gibt, die Ohren sind, dann können diese Geschwister sehr gut Zeugnis ablegen. Und wenn es Augen gibt oder Ohren gibt, das heißt ja hier, ein Ohr, so pries es mich glücklich, dass es Ohren gibt, die glücklich preisen können, und Augen, die Zeugnis abgeben können. Hörte nun ein Ohr die Aussagen des Hiob, so war es geradezu glückselig über die Einmaligkeit und Herrlichkeit seiner Reden. Hier, liebe Geschwister, ich wäre so gerne mal an einem Vortrag beim Hiob dabei gewesen. Ich hätte so gern diesem Mann mal zugehört. Es musste einmalig gewesen sein. Man stelle sich das vor, man hört etwas und spürt bis ins Innerste, dass es wahr ist, dass es herrlich und absolut einmalig ist. Und so war es ja auch bei Jesus und bei den Aposteln, zu denen die Menschen, die zu den Menschen geredet haben. Ein Auge sah den Wandel des Hiob und musste erkennen, seinesgleichen habe ich noch nie gesehen. Ich kann nicht anders als ein hervorragendes Zeugnis ablegen über diesen Hiob, so wie auch ein Johannes bezeugen durfte. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Auch die Jünger Jesu haben so etwas Einmaliges erlebt. Und jetzt kommen wir zu Vers 12. Denn ich befreite den Elenden, der um Hilfe rief, und die Weise, die keinen Helfer hatte. Hiob kümmerte sich um die Schwachen, die Elenden und die Hilflosen. Menschen, die von niemandem Hilfe erwarten konnten, bekamen von Hiob Unterstützung. Hiob vermittelte Befreiung, und in Vers 13 lesen wir, der Segenswunsch des Mutlosen kam auf mich Und das Herz der Witwe ließ ich jauchzen. Da ist ein hoffnungslos Verlorener und Hiob kann ihm einen Ausweg und eine Rettung geben. Dieser Verlorene lässt nun Hiob seinen ganzen Segen zukommen. Seine Segnung kam auf ihn. Zur Zeit der Patriarchen war das Schicksal einer Witwe ungeheuer schwer. Man muss sich das vorstellen, da ist eine Frau, die ist verheiratet, hat vielleicht kleine Kinder und nun wird sie Witwe. Damals gab es noch keine Sozialleistungen in dem Sinne. Es war schon so, dass man versuchte, von der Verwandtschaft her diese Frau noch ein bisschen zu unterstützen. Aber meistens war es so, dass diese Frau für sich und ihre Kinder selbst aufkommen musste. Sie musste hart arbeiten, von morgen früh bis spät abends, und diese Frau war in der Gesellschaft nicht besonders geachtet. Es war eine Frau, wo die Menschen dachten, ja, die hat wahrscheinlich ihren Mann so früh verloren, weil Gott mit ihr nicht zufrieden war. Oder irgendwelche Gerüchte gingen da umher. Man hat sie eher gemieden. Eine Witwe wollte man eigentlich nicht heiraten in der Regel. Und so fristeten diese Frauen ein sehr schweres Leben, ein schweres Dasein. Sie kämpften ums Überleben und hatten wenig Anerkennung, hatten ein unglaublich schweres Schicksal. Und nun sagt Hiob, ich ließ das Herz der Witwe jauchzen. Stelle sich das vor. Es ist eine Witwe, die ein schweres Schicksal hat, und nun kommt dieser Hiob, nimmt sich dieser Frau an, versorgt sie mit Gütern, aber nicht nur mit Gütern, sondern er kann dieser Frau einen solchen Trost zusprechen. Er kann ihr so wohl tun, dass diese Frau jauchzt. Und stelle sich das vor. So wunderbar war dieser Mann. Und so wunderbar ist unser Jesus. Er wird einmal alle Trauernden trösten. Und die, die in der Gesellschaft immer ausgestoßen waren, die verachtet waren, die ein schweres Dasein hatten, die wenig Anerkennung hatten, die werden einmal jauchzen. Die werden einmal jauchzen. Hiob war nicht nur von Recht umgeben, er hat sich nicht nur mit Gerechtigkeit umgeben, sondern er war auch in Liebe und Barmherzigkeit eingehüllt. Hiob gründete nicht nur Sozialwerke für materielle Hilfe, nein, er vermittelte auch geistigen Reichtum, er teilte innere Beute aus, bin ich fest überzeugt. Ich denke, die Sozialwerke von heute, die würden staunen, wenn sie einmal sehen könnte, was Hiob geleistet hat. Das ist mehr als nur einfach Brot für die Armen. Das war noch viel mehr. Seine Liebe und seine Hilfeleistungen umfassen geradezu alle Bereiche des Lebens. Vers 15. Auge wurde ich dem Blinden und Fuß dem Lahmen war ich, ein Vater für die Armen, ein Vater für die Armen. Und den Rechtsstreit dessen, den ich nicht kannte, untersuchte ich, und ich zerschmetterte die Kinnladen des Übeltäters und seinen Zähnen entriss ich die Beute. Hiob leitete die Blinden, die nicht sahen, die nahm er bei der Hand und führte sie ans Ziel. Er trug die Lahmen, für die Armen wurde er zum Vater. Und den Unbekannten verhalf er zum Recht. Hiob war nicht nur Sozialarbeiter und Seelsorger, nein, er war auch Rechtsanwalt für die Rechtlosen und Vater für die Weisen. Er war auch Berater für die Politiker. Die Obersten der Stadt, die haben nur noch geschwiegen, wenn er kam. Nebst all diesen Diensten war er für seine Kinder da und tat Fürbitte für sie. Hiob war Unternehmer und Geschäftsführer. Seine Firma erwirtschaftete maximalen Ertrag, doch dies lag in erster Linie am Segen des Allmächtigen. Trotzdem, er musste sich auch um viele geschäftliche Angelegenheiten kümmern. Wenn wir sein Arbeitspensum näher betrachten, dann hat man den Eindruck, dass dafür 24 Stunden pro Tag nicht ausreichen. Doch hier wird eines deutlich. Hier wird deutlich, dass der Segen Gottes Unmögliches möglich macht. Mit seinem Segen können wir in einer Stunde 10-mal mehr erreichen, als wenn wir in 10 Stunden mit größter Anstrengung aus uns selbst etwas bewirken wollen. Liebe Geschwister, ich habe das noch viel zu wenig begriffen, dass ich in einer Stunde geistlich gesehen 10-mal mehr erreichen kann, als in 10 Stunden aus eigener Kraft. Luther sagte jeweils, wenn er viel, viel Arbeit hatte, sagte er, heute muss ich viel beten, denn ich habe viel Arbeit. Und wir denken, wenn wir viel Arbeit haben, mir geht es oft so, jetzt habe ich keine oder nicht so viel Zeit fürs Beten. Dabei, wenn wir begreifen würden, was Gott an Segen ausschütten kann, wenn wir ihn suchen, seine Gegenwart, wenn wir uns vertiefen in sein Wort, wenn wir beten, was da entstehen kann, dass das viel gewaltiger ist, als wenn wir so unglaublich tätig sind. Aber dazu braucht es Glauben, großen Glauben, dass Gott mehr bewirken kann, wenn wir mehr Zeit fürs Beten haben und weniger Zeit fürs Arbeiten. Dazu braucht es Glauben. Und diesen Glauben möge der Herr uns schenken. Ich bete noch zum Schluss. Ja, lieber Vater, wir können nur staunen über diesen Mann, was du diesem Mann geschenkt hast und in wie vielen Teilen er uns ein ganz großes Vorbild geworden ist. Dieser Mann, der größer war als alle Söhne des Ostens und bei dem du auch oder bei dem Satan vor allem nichts gefunden hat, was nicht recht gewesen wäre. Diesen Mann hast du in eine große Not hineingeführt und hast dich damit verherrlicht. Du hast der Unsichtbarkeit gezeigt, was möglich ist, wenn die Auferstehungskraft in einem schwachen Menschen wirkt. Und diese Kraft darf auch in uns wirken. Und wir wollen alles von dir erwarten. Wir wollen uns beschenken lassen von dir allein. Und schenk uns den Glauben, dass wir mehr beten. Und schenk uns das Bewusstsein, dass wir uns alles nur von dir schenken lassen können. Amen.